Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Eventa-Podcasts Menschen und Karrieren. Mein Name ist Martin Meyer und heute zu Gast bei mir ist Pia Schley. Pia ist Vice President HR Global der Birkenstock Group. Liebe Pia, herzlichen Dank für dein Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Pia, Birkenstock ist natürlich ein ganz ein toller Name, einer der wahrscheinlich traditionsreichsten Marken, die es in Deutschland gibt. Ihr seid ein global tätiges Unternehmen, deswegen auch der Titel Global, auch in deiner Jobbeschreibung. Vielleicht kannst du trotzdem unseren Hörerinnen und Hörern in ein paar Worten kurz beschreiben, wer denn Birkenstock heute ist. Ihr seid ja auch börsennotiert, sodass wir ein Bild haben von Birkenstock im Jahr 2025.
Ja, Birkenstock ist ein Traditionsunternehmen, wie du schon sagst, Martin. 250 Jahre. Dieses Jubiläum haben wir letztes Jahr gefeiert. Ganz tolle Geschichte. Das hat mal angefangen. Ein kleiner Schustermeister in der Nähe von Frankfurt, der sich aufgemacht hat, Leuten gesunde Schuhe zu bringen. Damals hat man Schuhe nicht für den rechten und linken Fuß gemacht. Das hat er erkannt und hat versucht, den Leuten wirklich bequeme Schuhe anzufertigen. Und das ist das Motto bis heute geblieben, dass man auf gesunden Sohlen wandeln soll. Unser Korkbett, das wurde durch die Familie dann entwickelt. Da gibt es eine ganz, ganz lange Familientradition. Die Birkenstock-Familie, die sind immer sehr innovativ gewesen, haben sich auch über viele Schwierigkeiten hinweggesetzt und nicht immer war die Sandale so populär.
Wir haben ja gestern in einem Vorgespräch kurz darüber gesprochen, gemeinsam mit unserem Kollegen, dem Team Schröder, dass wir in unseren Austauschstudentenjahren in den USA vor 20, 25 Jahren damals schon auf diese tolle Marke Birkenstock in den USA gestoßen sind. Also damals war das in den USA schon extrem populär, Birkenstock zu tragen. Wie gesagt, ich glaube, so viele Marken gibt es eigentlich nicht, die ihren Ursprung in Deutschland oder in der Dachregion haben und es über hunderte Jahre eigentlich geschafft haben, populär, interessant, attraktiv zu sein. Also das ist, finde ich, schon eine ganz tolle Geschichte. Aber wir haben ja vereinbart, dass wir heute gar nicht so viel über Birkenstock sprechen, sondern du bist ja eine sehr, sehr erfahrene Personalistin mit vielen Stationen in deinem Leben. Und wir wollten ein bisschen so die Geschichte des Personalwesens, die Verantwortlichkeiten, die Rolle von HR so über den Wandel der Zeit auch beleuchten. Das soll sozusagen heute der Fokus unseres Podcasts sein. Und zu dem Zweck würde ich dich vielleicht bitten, erzähl mal in ein paar Worten so deinen Werdegang in der HR-Welt, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein Bild haben, welche Erfahrungen du mitbringst.
Gerne. Ich glaube, an meinem Werdegang kann man ganz gut den Wandel in HR auch feststellen. Ich bin von Haus aus Juristin. Als ich mich beworben habe, hat man noch gerne Juristen für diese Stelle genommen. In meiner Generation findet man also häufig auch Juristen in der HR-Welt. Später haben sich spezialisierte Studiengänge bei BWL herauskristallisiert. Und da hat sich das Bild schon mal gewandelt, welche Voraussetzungen man mitbringen soll, um so eine Karriere in HR anzustreben. Ich habe in einem sehr traditionellen deutschen Unternehmen mein Trainee-Programm gemacht und habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass ich mich internationalisieren muss, um eine Karriere und eine Zukunft zu haben. Das hing einerseits an der Branche. Da war ich, glaube ich, ein bisschen weitsichtig. Das war nämlich im Einzelhandel, den es heute so nicht mehr gibt. Aber das hat natürlich auch was mit Internationalität zu tun und ohne gute Sprachkenntnisse kommst du auch nicht mehr zurecht. Ich bin dann in ein englisches Unternehmen gegangen. Ich habe für die in London gearbeitet. Ganz wichtig war das für meine persönliche Weiterbildung, für die Sprachkompetenz, die ich als Juristin nicht mitgebracht habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, lernt Englisch so früh wie es geht. Und zwar am besten in Amerika oder in England, wo ihr kein Deutsch sprechen könnt. Und das hat aber auch etwas damit zu tun gehabt, wie man HR-Arbeit geleistet hat. In meiner ersten Stelle war das extrem administrativ. Und ich habe bei dem zweiten Arbeitgeber, bei dem britischen, zum ersten Mal moderne HR-Instrumente kennengelernt, beispielsweise Succession Planning, Interviewing Against Competencies. Das war mir vorher so nicht bekannt. Auch Interviewtechniken, da haben die mich auf Lehrgänge geschickt, fand ich ganz toll, war so eine riesen Lernkurve und ich bin dann bei der Internationalität geblieben. Das war dann mal ein australisches Unternehmen, das war dann wiederum ein deutsches Unternehmen, was sehr international gearbeitet hat. Ja, und jetzt bin ich super glücklich, bei Birkenstock gelandet zu sein.
Du bist ja, hast du mir erzählt, im Schwarzwald aufgewachsen, lebst jetzt seit vielen, vielen Jahren im Kölner Raum. Dazwischen, wie gesagt, London, wie wir gerade erfahren haben. Wie stark hat dich denn auch diese Regionalität geprägt? Ja? Also das heißt, ist es ein Unterschied, ob man im Schwarzwald für ein Unternehmen arbeitet oder ob man in Köln oder in London für ein Unternehmen arbeitet oder liegt es einfach nur am Unternehmen an sich? Oder würdest du sagen, dass schon das Umfeld auch einen gewissen Einfluss auf die Kultur, auf das Setup, wie so eine Organisation funktioniert, hat?
Definitiv. Das ist eine Frage, mit der ich gar nicht gerechnet habe, muss man einen Moment nachdenken, aber ich bin ganz sicher, dass das einen Einfluss hat. Je weltoffener deine Umgebung ist, umso stärker passt du dich natürlich auch an. Und lacht mich jetzt bitte nicht aus, aber als ich als Landpomeranze aus dem Schwarzwald das erste Mal in Düsseldorf gelandet bin, habe ich nach dem Weg zur Königsallee gefragt. Und dann hat mir ein junger Mann gesagt, wenn du einsteigst, dann ist das die richtige Tram. Ich war erschüttert. Ich habe erwartet, dass der mich zum Gleis führt. Das wäre mir nämlich zu Hause passiert. Und in dem Moment, ich kam mir vor, auch in diesem Bahnhof wie eine Ameise. In dem ganzen Gewimmel. Und später bin ich dann ausgezogen, die kleine Pia nach London. So habe ich das empfunden. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben und du erweiterst deinen Horizont und es prägt dich auch und du fängst auch an, anders, globaler, offener zu denken. Mir hat der Schwarzwald immer wieder gefehlt. Aber trotzdem habe ich es als Herausforderung empfunden und auch angenommen und habe entsprechend mein Verhalten und meine Einstellung auch adaptiert.
Für mich ist es ja so ein ganz, sage ich mal, faszinierendes Lernen und Erlebnis. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren in der Personalberatung tätig und mich hat immer wieder fasziniert, dass aber dann doch sehr oft von sehr regionalen, abgelegenen Ecken Unternehmen stammen, die Weltmarktführerschaft in gewissen technischen Nischen hat. Das heißt, die trotz ihrer vielleicht regionalen Abgeschiedenheit die weite Welt erobern. Also irgendwo scheint das ja dann doch entweder den großen Wunsch bei vielen Menschen, die in diesen Regionen aufwachsen, zu geben, da rauszugehen, die große weite Welt zu erleben. Oder hat es doch auch damit zu tun, dass man dort einfach sehr fleißig ist und einfach sehr ehrgeizig ist und etwas vorantreiben möchte? Weil das hat mich immer wieder fasziniert, nicht wahr? Dieser berühmte goldene Mittelstand, den es in Deutschland gibt, in Österreich gibt, der ist ja zumeist nicht in den Großstädten beheimatet, sondern der ist meistens am Land, am Plattenland oder in den Tälern. Und dort gibt es auf einmal Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern, die in gewissen Themenstellungen Weltmarktgeltung haben. Das hat mich immer wieder fasziniert und ich suche bis heute nach den Gründen, warum das eigentlich so ist.
Ich nehme es jetzt mal als Frage. Gerade der Mittelstand, der große Mittelstand in Deutschland. Und da haben wir ja jede Menge auch von diesen sogenannten Hidden Gems. Die sind mal in der Abgeschiedenheit eines Dales entstanden. Ich selber habe auch mal kurze Zeit für so eine tolle Firma gearbeitet im Allgäu. Großer Käseproduzent. Das hängt für mich, das war auch ein Familientraditionsunternehmen, mit der Innovation, mit dem Fleiß, dem Unternehmertum dieser Unternehmerfamilien zusammen. Es hat aber auch eine Kehrseite, Früher hat man dort Fachkräfte noch bekommen, um diese Unternehmen aufrechtzuerhalten. Heute, wo du eine Marketingabteilung haben musst, tust du dich schon schwer, internationale Key-Accounter zu finden, Leute, die bereit sind, für dich nach Australien zu gehen, um dort deine Maschinen zu verkaufen. Die haben auch eine Maschinenherstellung, weil sie die einzigen sind, die Käseverpackungsmaschinen quasi weltweit erstellen. Da haben die schon Schwierigkeiten, Leute zu finden. Klar, wunderschöne Landschaft, aber trotzdem, die Großstadt fehlt und es fehlt die Schulen für die Kinder. Und da tun sich einige schwer, dann den Standort dahin zu verlagern.
Das ist sicher ein großes Thema. Also ich glaube, jede Positivseite hat die Kehrseite. Und das, was du beschreibst, glaube ich, das ist genau die große Herausforderung, die viele Mittelständler haben. Lass uns aber wieder zurückkehren ein bisschen auf diese Rollenentwicklung im HR-Bereich, ja, die du ja sehr stark erlebt, aber auch mitgestaltet hast. Schauen wir mal auf das Heute, auf das Hier und Jetzt. Wo siehst du denn da so die wirkliche Kernaufgabe eines modernen HR-Managements?
Ja, dieser Begriff vom Business Partner ist ja immer in aller Munde. Aber das hat schon was. Früher hat man sich wirklich mehr auf eine verwaltende Tätigkeit konzentriert. Im besten Fall war man guter Kümmerer, den die Mitarbeiter ansprechen konnten. Und heutzutage beansprucht HR für sich, ein richtiger Businesspartner zu sein. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man die Voraussetzungen dafür erfüllt. Das reicht nicht mehr, etwas über Arbeitsrecht zu wissen. Du musst auch eine P&L lesen können. Du musst in der Lage sein, zu erkennen, was das Business braucht, frühzeitig zu erkennen. Du musst das Business mit den richtigen Leuten zu den richtigen Kosten, zur richtigen Zeit staffen können. Und darin liegt, glaube ich, die Herausforderung, dass man viel breiter aufgestellt sein muss in seinem Wissen, wenn man dieser Rolle gerecht werden will und als Partner ernst genommen werden will.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, mehr Business und ein bisschen weniger HR eigentlich.
Nein, du musst es sowohl als auch beherrschen. Und das ist die Challenge.
Es gibt ja Konzerne, ich kenne das eigentlich nur aus dem konzertialen Umfeld, wo man ganz bewusst sagt, man möchte keine reinen HR-Professionals in den HR-Rollen haben, sondern wo Menschen beispielsweise für ein paar Jahre im Marketing arbeiten und dann zum Beispiel in den HR-Bereich wechseln oder auch umgekehrt. Also wo man versucht, Leute funktional sozusagen durch verschiedene Abteilungen entwickeln zu lassen. Hast du sowas je erlebt in deiner Karriere? Macht das Sinn? Denn ich glaube ja schon auch, ein gewisses Handwerkszeug muss man im HR schon auch können, das muss man lernen. Das muss man theoretisch lernen, man muss es natürlich auch einfach praktisch lernen. Also kann das funktionieren, wenn ich jetzt 3 Jahre Sales, 3 Jahre Marketing und dann mache ich halt 3 Jahre HR? Oder brauche ich schon aus deiner Erfahrung mehr eine klassische, stringente Entwicklung meines Know-hows?
In Europa sind wir in den meisten Ländern stark reglementiert. Du hast so viele Vorschriften und die solltest du besser kennen. Wenn du ganz oben sitzt und der Personalvorstand bist und nur noch kontrollieren musst, dann ist es natürlich toll, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast. Aber wenn du eine Karriere innerhalb HR machst und dich dort hocharbeitest, dann kommt Kunst von Können. Du musst einfach Arbeitsrecht beherrschen. Du musst auch mal heutzutage, wo die Abteilung auch klein gehalten werden aufgrund von Kosten, da musst du auch durchaus mal in der Lage sein, eine Payroll wenigstens kontrollieren zu können. Oder wenn da ein Mitarbeiter kommt, dann solltest du die Kompetenz besitzen und dem den Gehaltszettel erklären können. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen rechtlicher Natur, steuerlicher Natur, sozialversicherungsrechtlicher Natur. Da kannst du sehr schön auf die Nase fallen und dem Unternehmen großen Schaden verursachen, wenn du das nicht kannst. Und ich war immer ein Fan davon, das auch zu beherrschen und glaube, dass es nach wie vor wichtig ist.
Also ein gewisses Allrounder-Know-how, ganz einfach, das HR betreffend.
Ja,
Ja. Momentan ist es ja sehr modern, dass man aus den HR-Abteilungen so diesen neuen Titel People and Culture, das ist sozusagen so ein Thema, das ganz vielen Konzernen gerade umbenannt wird. Ich bin bis heute mit mir selber unschlüssig, ob man Culture managen kann. Ja? Auf der einen Seite, glaube ich, ist Kultur ganz etwas Wichtiges und was Wesentliches. Die Frage ist, kann ich eine Abteilung dafür verantwortlich machen, dass sich die Kultur in einem Unternehmen entwickelt? Was sind denn da so deine Erfahrungen zu dem Thema?
Ganz ehrlich gesagt, es ist schwierig, Einfluss zu nehmen. Bei uns sind ja in vielen Unternehmen doch noch ja, traditionelle Menschen mit einem traditionellen Gedankengut unterwegs. Das siehst du zum Beispiel an der Offenheit oder Nicht-Offenheit, was Working from Home oder von Remote angeht. Ich habe viele Leute erlebt, die es in der Pandemie dann gelernt zu haben schienen, dass das funktionieren kann. Und kaum war dieses Gespenst Corona weg, dann haben sie ihre Mitarbeiter wieder ins Office zitiert, weil sie ihnen nicht vertrauen. Und wie willst du diesen Menschen, wie willst du so einen alten Baum verpflanzen und dem sagen, nee, jetzt denk doch mal anders. Es ist schwierig. Die Leute, die das Sagen haben, die haben schon ein gewisses Gedankenkonstrukt und du kannst nicht eine Abteilung dafür verantwortlich machen. Du kannst natürlich mit deiner Einstellungspolitik daran Einfluss nehmen, dass mal Leute reinkommen, die vielleicht auch ein bisschen anders denken. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir da diese Offenheit erlangen, dass man sich vielleicht auch mal was von HR zur Kultur sagen lässt.
Du hast vorher gesagt, dass HR-Abteilungen heutzutage und gerade, glaube ich, auch in so Rezessionszeiten, wie wir sie momentan erleben, eher klein gehalten werden, nicht wahr? Also sind immer sehr einem starken Kostendruck ausgesetzt. Das heißt, wenn man einfach auch die Ressourcen, die wir in den HR-Rollen zur Verfügung haben, heutzutage ansieht, glaube ich persönlich, es braucht auch eine gewisse Abgrenzung, was auch nicht Rolle von HR ist. Ja, also ich erlebe das auch auf Konferenzen etc. Also oft wird so ziemlich alles und jedes wird HR in die Verantwortung genommen. Was sind da so deine Erfahrungen? Gibt es Themen, wo du sagst, also jetzt hören wir da mal auf, das ist einfach nicht Rolle und Aufgabe von HR oder ist das einfach immer nur situationsbedingt zu entscheiden?
Nein, das ist eine Tendenz, die ich ganz oft in meinem Berufsleben verspürt habe. Man wollte keinen Facility Manager einstellen. Schwupp, hattest du irgendwelche Gewerbemieträume zu verhandeln oder einen Umzug zu planen. Ich habe insgesamt dreimal in meinem Leben ein neues Büro konzipiert. Das ist nur bedingt, hat das mit HR zu tun, nämlich welche Abteilung mit welcher zusammenarbeitet und wie man es den Mitarbeitern vielleicht schön macht und ob da noch eine Mikrowelle reinkommt. Aber das war ein komplettes Projekt. Das ging vom Teppichboden über Corporate Identity bis zu den Kloschüsseln. Und Fuhrparkmanagement ist etwas, was traditionell und gerne an HR gehangen wird. Vielleicht auch noch die Reiseabteilung. Also alles, was nicht nied- und nagelfest ist, das landet dann bei HR. Das habe ich schon oft im Leben erfahren. Im Moment befinde ich mich in dem Luxus, dass darauf geachtet wird, dass eine gute Ratio zwischen HR-Mitarbeiter und wie viele Mitarbeiter hat er zu betreuen. Da wird darauf geachtet in meinem Unternehmen. Habe ich aber auch schon anders erlebt. Und HR ist so der Ausputzer oft für alle möglichen Aufgaben, die man keinem anderen geben kann oder die kein anderer machen will.
Ja, liebe Pia, die Venta beschäftigt sich ja sehr stark mit den Themen Recruiting und mit den Themen Employer Branding. Was macht für dich ein modernes, erfolgreiches Recruiting-Konzept aus? Was sind da so deine Erfahrungen? Ihr seid ja bei Birkenstock, ihr habt ja auch große Produktion, ihr habt sozusagen weltweiten Vertrieb, ihr habt Stores, also das sind ja ganz unterschiedliche Zielgruppen. Aber so auch aus den früheren Erfahrungen, die du gemacht hast. Was macht aus deiner Erfahrung Recruiting erfolgreich?
Gute Recruiter zu haben. In-house. Das hat sich total gewandelt. Die meisten Kandidaten bis zu einem gewissen hierarchischen Level tummeln sich auf LinkedIn. Die Bewerbungen kommen elektronisch rein. Du musst dich an moderne Medien anpassen. Du musst eine vernünftige Karriereseite haben, die auch informativ ist. Du musst deinen Recruitment-Prozess, also die sogenannte Candidate Journey, effizient und nett und kurz für den Kandidaten gestalten. Und bei mir rufen jeden Tag eigentlich Headhunter an und wollen einen Auftrag bekommen. Und ich habe mein Talent Acquisition Team mittlerweile so toll gestafft. Das ist auch nicht so einfach. Direktansprache funktioniert, aber ist wahnsinnig aufwendig. Aber es hat sich sehr stark von einem Agenturbusiness zu einem Inhouse-Business gewandelt.
Wir gehen ja momentan davon aus, dass die transaktionalen Bereiche im Recruiting, dass die durch die KI immer stärker automatisiert werden. Also Stichwort die Kandidatensuche, vielleicht sogar auch diese erste Ansprache. Da gibt es ja bereits die ersten Tools am Markt, die, ich sage einmal, auf einem gewissen Beta-Stadium, wo man erste Erfahrungen macht. Aber wir gehen doch davon aus, dass sowohl das Matching, das heißt, dass sich der CV und das potenzielle Inserat sich finden und dass dann diese sozusagen Erstansprache, Erstkommunikation mit dem Kandidaten, dass das eigentlich die KI relativ bald übernehmen wird oder auch schon übernimmt. Aber die große Herausforderung bleibt dann trotzdem, für einen potenziellen Arbeitnehmer attraktiv zu sein. Also wir kommen damit eigentlich in dieses Thema Employer Branding, Employer Brand oder einfach attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wo wir immer sagen, das eine ist die Kommunikation darüber, das heißt darüber zu reden und zu sprechen, was mich als Arbeitgeber auszeichnet. Das ist das, was du vorher auch schon gesagt hast. Ich brauche eine gute Karriere-Website, ich muss darüber informieren, was es bedeutet, für mich zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite glauben wir als Eventer noch viel stärker daran, dass es eigentlich um das Erleben geht. Also das eine ist das, was ich rede, was ich spreche, aber das viel Wichtigere ist eigentlich, was ich erlebe, was ich als potenzieller Kandidat erlebe. Das heißt, was sind da so deine Learnings aus diesen vielen Jahren in der HR-Branche? Wie schafft man es, dass die ganze Organisation, dass die Kultur sich auch so verhält, wie man das von einem attraktiven Arbeitgeber erwartet?
Martin, erlaub mir noch die Zeit, kurz auf deine ersten Sätze einzugehen. Einsatz von KI. Wir arbeiten mit euch, mit Eventa, sehr gut zusammen als Multiposting-Tool. Das hilft uns sehr, unsere Anzeigen zu steuern, Traffic auf unsere Karriereseite zu bekommen und in die großen Portale zu kommen. Wir haben selbstverständlich im Hintergrund zu unserem ERP-System auch eine Recruiting-Software laufen. Die kann KI. Wir benutzen das aber im Moment nur zur Terminvereinbarung, was sehr, sehr hilfreich ist, was viel, viel Zeit spart. Und wir sind nicht so ein Freund davon, jetzt CVs mit unserer Job Description zu matchen. Das machen wir jetzt also nicht. Wir versuchen für die Kandidaten wirklich ein Ansprechpartner zu sein. Und da kommen wir schon zum zweiten Teil deines Statements und deiner Frage. Wir versuchen da an verschiedenen Punkten anzusetzen. Wir versuchen einerseits auf der Karriereseite schon mal Dinge zu vermitteln. Aber Employer Branding hat zwei Seiten. Den internen Mitarbeiter und den externen Kandidaten. Und zunächst mal setzt es für mich auch beim internen an, Stichwort Retention. Und da versuchen wir ganz einfach unser Ohr mit Arbeiter zu haben, was interessiert die? Das kannst du auch auf Kununu lesen, was interessiert die Leute? Die Leute interessiert immer noch Geld. Die Leute interessiert meistens ein bisschen weniger der Geschäftswagen. Work-Life-Balance. Aber auch das Dinge wie zum Beispiel eine Urban Sports Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt wird, dass es ein Jobrad gibt, in Köln ein großes Thema, aber auch woanders. Das sind alles Dinge, die wir aufgreifen, dass wir attraktive Versicherungspakete anbieten. Wir haben da einen ganz bunten Strauß. Wir schauen dem Volk aufs Maul und versuchen das aufzugreifen und die Dinge auch darzustellen. Das hat aber ganz viel auch mit Atmosphäre zu tun, die wir auch versuchen zu schaffen. Und wir versuchen auch, den Kandidaten optimal ins Unternehmen reinzubringen. Nichts ist verheerender, als wenn du die ersten Tage allein sitzen gelassen wirst, keinen Ansprechpartner hast, keine guten Informationen über das Unternehmen und deine Aufgabe bekommst. Und da versuchen wir, die Leute abzuholen.
Was sagst du denn zu dem Satz, Mitarbeitende entscheiden sich für ein Unternehmen, aber sie verlassen es wegen der unmittelbaren Führungskraft?
Ich führe Exit-Interviews. Und ich versuche hier eine ehrliche Antwort zu geben. Dieser Satz, der stimmt leider in vielen Fällen. Es finden immer, obwohl wir die Tools zur Verfügung stehen, finden keine Mitarbeitergespräche statt, keine Feedbackrunden. Du kommst dann zum Mitarbeiter und du bist dann der Erste, der anspricht, ob man sich vielleicht mal trennen könnte. Und dann fragt dich der Mitarbeiter, wieso? Ist doch alles super in Ordnung. Ich habe doch gerade meinen ganzen Bonus bekommen. Und diese Diskussion, die scheuen Führungskräfte sehr oft. Oder sie verlangen vielleicht auch zu viel vom Mitarbeiter, geben nicht genügend Raum, weil die Menschen sind heute so selbstständig geworden. Das ist nicht mehr derjenige, der sich bewirbt und dann 30 Jahre im Unternehmen bleibt und darauf hofft, dann irgendwann zum Abteilungsleiter befördert zu werden. Die Menschen denken mit, die wollen hinter dem Unternehmen stehen und die wollen auch eine gute Arbeitsatmosphäre. Und wenn du das den Leuten nicht gibst, dann gucken sie sich woanders um.
Also ich habe den Satz auch formuliert aus einer eigenen Erfahrung in einem Projekt, das wir vor 2 Jahren einmal begleiten durften. Das war eine sehr, sehr große Schreinerei, aber mit ein paar 100 Mitarbeitern, mit einem im Familienbesitz. Es hat der Sohn übernommen, war in der Geschäftsführung und hat sich gewundert, warum er keine jungen Produktionsmitarbeiter und Montagemitarbeiter bekommt. Und wir haben dann ein Kommunikationsprojekt gemacht. Wir haben versucht, also sehr modern nach außen zu wirken. Und trotzdem gab es da keine großen Verbesserungen. Und dann haben wir es uns nochmal im Detail angesehen und sind dann drauf gekommen, dass zwar der neue Geschäftsführer sozusagen einen sehr modernen, sehr innovativen Zugang hatte, aber sein mittleres Management, das waren in dem Fall die Produktionsmeister, doch noch sehr in ihrer Denke, ich sage mal, in den 80er Jahren stecken geblieben waren. Das waren alles Arbeiter, Vorarbeiter kurz vor der Rente. Und diesen Konflikt zwischen dem, was da nach außen kommuniziert wurde und was dann die jungen neuen Mitarbeiter in den ersten Wochen erlebt haben, das hat einfach zu einem Clash geführt. Und die Lösung war dann eigentlich, sich quasi diese Mitarbeitergruppe, also diese Führungskräfte eigentlich mit denen über ein Jahr gemeinsam zu arbeiten und da, ich sage mal, ein Stück weit Verständnis füreinander zu schaffen. Ja, ich glaube, du kannst einer 60-Jährigen, die in einer gewissen Art und Weise sozialisiert wurde, nicht mehr erklären, was richtig oder was falsch ist. Aber du kannst Verständnis schaffen, dass vielleicht heutzutage ein 15-Jähriger Azubi oder ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger gewisse Dinge anders sieht. Und das war extrem für uns auch ein spannender Prozess, weil wir haben dann verschiedene Workshops gemacht, wo die einfach miteinander moderiert, offen mal gesprochen haben. Und wir erkannt haben, die hatten beide überhaupt keine Sicht, wie der andere gedacht hat. Das war total spannend, ja. Und das war ein bisschen, wo ich diesen Satz drauf bezogen habe, ja. Also ich glaube schon, dass wir haben ja mittlerweile verschiedenste Generationen im Arbeitsprozess mit ganz, ganz unterschiedlichen Werteverständnissen. Und ich glaube, oft scheitert es daran, dass da wenig Dialog miteinander stattfindet. Ja, weiß nicht, ob du da auch solche Erfahrungen in den letzten Jobs auch gemacht hast.
Ja, kann ich so bestätigen. Ich war mal bei einem sehr interessanten Vortrag von der Gertrud Höller. Und die hat schon vor 15, 20 Jahren das Stichwort Diversität in den Mund genommen. Und sie hat das aber auf Generationen bezogen. Und da fängt für mich Diversität an, dass man eben auch das Know-how der Alten respektiert. Und ich glaube, dass das sehr komplementär funktionieren kann. Aber dann muss man eben auch beide mitnehmen. Und von beiden Seiten muss da das Verständnis da sein. Und dann kann es auch funktionieren. Ich habe selber einen 23 Jahre alten Sohn. Ja, ich komme da auch nicht mehr mit, wie schnell der eine SMS tippt oder wieder in diversen Plattformen unterwegs ist. Aber ich bemühe mich zumindest immer, halbwegs Schrift zu halten und mich dafür zu interessieren. Und wenn man sich das bewahrt, dann kann es auch klappen.
Es gibt ja, ich weiß nicht, von wem dieser Satz ist, aber der gesagt hat, dass seit Jahrhunderten die Regel gilt, dass immer die Generation an der Macht, immer die nachfolgenden Generationen, die jungen Generationen, denen immer Dinge abspricht wie Leistungsorientierung etc. Das war schon vor 100 Jahren so, das habe ich total spannend gefunden. Also wenn du teilweise Schriftsätze aus der Jahrhundertwende quasi liest, dann waren dort schon ähnliche Vorbehalte der jungen Generation, wie wir sie heute sozusagen teilweise medial kommunizieren. Auch zwei Kinder, Anfang 20, also ich kann das total bestätigen. Manche Skills haben die, da bin ich wirklich platt, wie schnell die sind. Und dafür tun sie sich in anderen Themen schwer, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also du merkst einfach auch, Kommunikationsmuster haben sich teilweise komplett verändert. Man schreibt lieber 25 WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, bevor man einmal zum Hörer greift und wo anruft, um ein Thema zu klären. Aber das sind halt veränderte Kommunikationsstränge. Also spannendes Thema. Ja, Pia, es ist total spannend mit dir hier über, sage ich mal, diese letzten 20 Jahre Entwicklung der HR-Branche zu reden. Wir müssen jetzt trotzdem zu einem Schluss kommen, obwohl ich noch 5 Fragen hätte, die ich dir total gern stellen möchte. Aber traditionell hast du bei uns am Beginn unseres Gesprächs 2 persönliche Fragen gezogen, unseren Wordrap. Und ich würde dich mal bitten, so die erste Frage vorzulesen und eine spontane Antwort darauf zu geben.
Okay. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, die Tischburn-Affäre. Ich habe Jura studiert, ich lese wahnsinnig viel, gucke fast kein Fernsehen und bestimmt 3-4 Bücher im Monat. Abwechselnd Sachbücher und Romane und die Tischburn-Affäre, die ist ein tatsächlicher Kriminalfall im England des 19. Jahrhunderts und da bin ich gerade eben dran.
Ja, spannend. Eine kleine Erinnerung vielleicht auch an deine Zeit in London.
Ja, definitiv. 2. Frage. Was ist dein bester Rat für Berufseinsteiger? Sammelt Erfahrungen durch Praktika, aber lasst euch nicht auf die Generation Praktika beschränken. Ich habe einen Cousin, der hat ewig als Praktikant fungiert, bevor der mal einen Job gekriegt hat. Fordert auch und steht zu dem, was ihr wisst. Lasst euch nicht abwimmeln und lernt vor allen Dingen Englisch.
Liebe Pia, vielen Dank für deine tollen Einblicke, Erfahrungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen heute wieder ein paar spannende Geschichten erzählen. Sie konnten das eine oder andere, einen Gedanken, eine Idee für sich mitnehmen. Ich freue mich, Sie wieder bei einem unserer zukünftigen Podcasts als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Alles Liebe, Martin Meyer. Thank you.